Meine Mission ist das Wecken von Leidenschaft. Also wenn irgendwo das Stichwort Leidenschaft aufploppt, bin ich immer ganz Ohr. Das ist irgendwo mein Thema, da wird mein Herz weit. Ich mag Menschen, die leidenschaftlich sind, die von was überzeugt sind, die nach vorne gehen. Leidenschaft. Wie soll man sich einen Menschen voller Leidenschaft vorstellen? Ich zitiere aus einem Brief, den ein junger Mann an seine Verlobte schrieb, um ihr zu erklären, warum er die Verlobung mit ihr aufgelöst hatte. Also genau das Gegenteil, was ihr gerade erwartet habt. Er hat die Verlobung aufgelöst aus folgendem Grund. Meine Freunde und ich erleiden hohe Verluste. Wir haben kein Ansehen, keine Sicherheit. Und oft keinen Job mehr. So wir noch am Leben sind, wird es uns so schwer gemacht wie möglich. Einige von uns werden eingesperrt, andere zum Tode verurteilt. Wir leben an der Armutsgrenze. Wir behalten nur die Mittel, die wir zum nackten Überleben brauchen. Alles darüber hinaus spenden wir. Wir haben kein Geld und keine Zeit für Dinge wie Kino, Konzerte, Restaurants, schöne Häuser oder neue Autos. Wir leben für einen Traum, der mit keinem Geld der Welt zu verwirklichen ist. Wir kämpfen für ein klares Ziel. Wir stellen unsere eigenen Interessen zurück. Unser Leben mag hart sein und unser Ego leiden. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Genugtuung zu wissen, dass jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass die Menschheit ihre wahre Bestimmung erreicht. Egal wie klein oder wie groß dieser Beitrag ist. Und diese eine Sache ist mir todernst. Sie ist mein Leben, mein Beruf, meine Frau, meine Geliebte und mein täglich Brot. Am Tag kämpfe ich für unsere Sache, und nachts träume ich von ihr. Meine Hingabe nimmt mit der Zeit nicht ab, sondern zu. Ich war für meine Ideale im Gefängnis. Und wenn nötig, werde ich für sie sterben. Soweit Auszüge aus diesem Brief. Und mit diesen Worten artikulierte sich ein junger Kommunist, der voller Leidenschaft für seine Idee lebte und die Welt in Bewegung setzen wollte und zu dem Ergebnis kam, da passt eine Beziehung nicht hinein. Ich könnte ihr nicht gerecht werden. Sie würde etwas von meiner Leidenschaft abziehen und das will ich nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Ein Mensch, der etwas bewegen wollte, voller Leidenschaft. Nun wollt ihr auch etwas bewegen. Euer Motto ist, wir lieben diese Stadt Altdorf. Und wenn ihr das ernst meint, dann ist das ja keine Gefühlsduselei, wir lieben diese Stadt, sondern wird es eine leidenschaftliche Liebe sein, die sich engagiert, die etwas bewegen will. Aber dazu braucht es tatsächlich leidenschaftliche Liebe, um etwas zu bewegen. Dass Leidenschaft nötig ist, weiß zum Beispiel das Militär. Ich zitiere Feldmarschall Ferdinand Foch, der einst meinte, es gibt keine wirksamere Sache als einen Menschen, der für eine Sache brennt. Der brennende Mensch, der ist wirksam, der bewegt etwas. Das weiß auch die Politik. So meinte der britische Diplomat Edward Bolder Lytton, nichts ist so ansteckend wie Begeisterung. Sie ist die Seele der Aufrichtigkeit und ohne sie bleibt der Wahrheit der Sieg verwehrt. Wenn wir politisch etwas bewegen wollen, braucht es Leidenschaft. Und wenn wir in der Wirtschaft etwas bewegen wollen, kommen wir ohne Leidenschaft nicht weiter. So sagte John Maxwell, ein amerikanischer Unternehmensberater, in einem Vortrag, Leidenschaft ermöglicht, von Dingen überzeugt zu sein, die man für unmöglich gehalten hat. Dinge zu empfinden für die man sonst niemals empfänglich gewesen wäre. Dinge zu versuchen, die man niemals gewagt hätte ohne Leidenschaft. Ziele zu erreichen, die man für unerreichbar gehalten hätte. Menschen kennenzulernen, die man niemals kennengelernt hätte, und Menschen zu erreichen, die man ohne Leidenschaft niemals erreicht hätte. Leidenschaft in der Wirtschaft. Und dass Leidenschaft den Unterschied ausmacht, das wissen auch die Fans des 1. FC Nürnberg. Wenn das da so auf dem Spielfeld nur so dahin plätschert und die Mannschaft im Rückstand liegt, was wird dann von den Rängen hinaus auf das Spielfeld proklamiert? Wir wollen euch kämpfen sehen. Wenn es dann schon technisch nicht klappt. Aber das kann man wenigstens erwarten, dass da eine Mannschaft kämpft, voller Leidenschaft um den Sieg. Ohne Leidenschaft geht es nicht. Und das weiß dann auch Paulus, der große Theologe und Gemeindegründer des ersten Jahrhunderts. Er formuliert in seinem Brief an die Gemeinde, die er besuchen wollte, die in Rom lebte, da schreibt er in seinem Brief, Kapitel 12, Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Eine andere Übersetzung für Leidenschaft. So besetzt die Genfer Übersetzung auch, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und weiter heißt es, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, so übersetzt Luther, wir würden von Lebensherausforderungen sprechen, und seid beharrlich, also ausdauernd im Gebet, bleibt dran. Das macht den leidenschaftlichen Beter aus, dass er eben nicht aufgibt. Das hat Paulus vor fast 2000 Jahren den Christen in Rom ins Stammbuch geschrieben. Und das haben Christen gelesen seit damals, immer wieder bis heute. Und sie haben das aufgegriffen, sie haben sich davon inspirieren lassen und haben dann mit ihrer Leidenschaft genau das erreicht und erlebt, wovon wir ausgegangen sind. Sie haben mit ihrer Leidenschaft die Welt verändert. Paulus hat die Welt verändert. Als er als Missionar durch den damaligen Mittelmeerraum zog und in einer Gemeinde nach der anderen eine christliche Gemeinde gründete, und die hat die ganze römische Kultur aufgemischt und verändert. Christen, auch nach Paulus, haben dann diese Welt verändert, glaubensbegeistert, voller Vision, strategisch, voller Elan, voller Eifer und Tatendrang. Sie waren missionarisch unterwegs und haben die Länder dieser Welt bereist. Sie waren diakonisch unterwegs, sind dahin gegangen, wo die Menschen in Not und Verzweiflung lebten, und haben Hoffnung und Leben hineingebracht. Sie haben sich politisch orientiert und engagiert und für Veränderungen gesorgt. Sie haben sich in der Kultur bewegt und wunderbare kulturelle Dinge lanciert hinein in eine Gesellschaft mit Kunst, Musik und diese Welt mitgestaltet und schön gestaltet. Und sie haben sich in Familie und Gemeinde engagiert und waren Werkzeuge Gottes, sodass sich das Reich Gottes bewegt hat und Menschen und Regionen verändert hat. Sie haben, all diese Christen, die uns vorausgegangen sind, sie haben die Kriterien von John Maxwell gelebt. Sie waren von Dingen überzeugt. Auf einmal, als diese Leidenschaft in ihr Leben kam, die sie früher für unmöglich gehalten hätten. Sie versuchten Dinge, die man normalerweise niemals wagen würde. Aber auf einmal, als diese Leidenschaft Teil ihrer Lebenswirklichkeit wurde, da haben sie Dinge gewagt, wenn sie vorher gesagt hätten, ja, sag mal, hast du einen an der Waffel? Aber auf einmal ging es. Und sie erreichten Ziele, die man normalerweise für unerreichbar hält. Die Leidenschaft machte den Unterschied aus. Und diese Menschen sind uns vorausgegangen. Eine Zahl, riesige Zahl großer Helden und Heldinnen, die diese Welt verändert haben. Und jeder hat und jede hat den Staffelstab weitergegeben an eine nächste Generation. Jetzt bist du dran, diese Welt zu verändern mit Leidenschaft. Hast du den Staffelstab gesehen? Hat man ihn dir überreicht? Hast du ihn genommen? Trägst du ihn? Ein Mensch, der mit Leidenschaft diese Welt verändert? In diese Fußstapfen hineinzutreten, diesen Staffelstab zu übernehmen, das ist unsere Berufung als Christen, nicht mehr und nicht weniger. Wir wollen, wir sollen etwas bewegen. Und dazu haben wir eine Menge mitbekommen. Gott hat in unser Leben investiert. Wir haben Wissen und Wahrheit ergreifen dürfen. Wir haben praktische Erfahrungen gemacht in unserem Leben als Christen. Wir haben Begabungen bekommen, natürlicherseits. Gott hat uns Grenzen erweitert. Wir haben vielfältige Segnungen erlebt, wie Gott begegnet sind und er uns Gutes getan hat. Wir durften uns charakterlich weiterentwickeln, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und jetzt fehlt noch diese Leidenschaft, die dazu kommen muss, damit wir Familienveränderer, Gemeindeveränderer, berufliche Erneuerer sein können und das Reich Gottes hineinwirken in die Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Nun ist die Betonung von Leidenschaft für den christlichen Dienst und für Christsein ja nicht ganz unproblematisch heute, weil Leidenschaft in einem religiösen Kontext in Verruf geraten ist. Also wenn man mit Nichtchristen unterwegs ist, die kritisch dem Christentum gegenübersteht, dann wird man immer auf die Kreuzritter angesprochen, die im Mittelalter mit ihrer Leidenschaft so viel Leid über diese Welt gebracht haben und vor Mord nicht zurücksteckten, fanatisch, um Jerusalem zu befreien, aber nicht als Botschafter Jesu, sondern mit eigenen Machtambitionen und falschen Leidenschaften. Religiöse Leidenschaft heute sieht die Bilder im Fernsehen von islamistischen Terrorgruppen, die im Namen Allahs zerstören und über Leichen gehen. Und jetzt sprechen wir über leidenschaftliches Christsein? Wir müssen also darüber nachdenken, was meinen wir mit leidenschaftlichem Christsein? Was ist das Besondere an einer christlich motivierten Leidenschaft? Und da komme ich zu drei Beobachtungen. Die christliche Leidenschaft hat ein unüberbietbares Vorbild. Gott selbst, unseren Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus. Also wenn jemand sich vor einem leidenschaftlichen Christen fürchtet, obwohl er ihn noch gar nicht kennt, der soll in die Bibel schauen und sich anschauen, wie sich Gott vorstellt, wie sich Jesus vorstellt, wie er lebt. Und dann begegnen wir hier dieser christlich motivierten Leidenschaft, die auf uns abfärben soll. Und das ist für mich eine unglaubliche, eine sehr vorbildliche, begehrenswerte Leidenschaft. Im erweiterten Kontext unseres kleinen Predigtextes in Römer 5, Verse 6 bis 8, schreibt Paulus, Christus starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also überhaupt nicht liebenswert. Als wir noch Dreck am Stecken hatten trotzdem ist Gott, der Schöpfer dieser Erde, so in Liebe zu seinen Menschen entbrannt, dass er auf uns zukommt, um uns herauszureißen aus dieser Gottesferne, aus diesem egoistisch ich verkrümmten Lebensstil ohne Gott. Und damit das möglich wird, damit wir heimkehren dürfen zu Gott, dem Vater, hat er seinen Sohn geopfert. Er gab Jesus, seinen Sohn, vom Himmel in diese Welt hinein, der starb am Kreuz, um den Preis zu zahlen für all das, was eine Menschheit ohne Gott anstellt, an Schuld anhäuft, die irgendwie aufgearbeitet werden muss. Gerechtigkeit muss gewirkt werden. Und Christus hat die Gerechtigkeit erworben, indem er, der Sohn Gottes, für eine ganze Menschheit sein Leben gab. Sein göttliches Leben wog auf, was wir verzapft haben. Und dann Jesus selbst, er war bereit zu dieser Mission, kämpfte bis zum letzten Atemzug. Vater, soll ich wirklich diesen Weg jetzt ans Kreuz gehen in Gethsemane? Und drang sich immer wieder durch aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu den Menschen, die er freisetzen wollte. Und vorher in seiner Dienstzeit, die uns geschildert wird, die 3 Jahre seines Dienstes, ein Leben voller Leidenschaft, sein Denken, Reden und Handeln voller Leidenschaft. Oder wie soll man diesen Satz verstehen, wie den er in Markus 10, Vers 45 sagt, über sich selbst, ich, der Sohn des Menschen, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist Leidenschaft. Leidenschaft jetzt mit einer ganz bestimmten Betonung. Leiden. Ich bin bereit zu leiden, zu dienen, damit die anderen zum Leben kommen. Und dann sehen wir, wie Jesus unterwegs ist mit den Menschen in Galiläa, am Ende dann in Jerusalem, wie er leidenschaftlich predigte, so dass die Menschen sagten, das ist irgendwie andere Musik. Das ist wie Musik aus dem Himmel. Da predigt einer und er berührt unsere Herzen. Und er begegnete den Menschen in ihren praktischen Nöten voller Leidenschaft. Als die Menschenmenge ihm zugehört hatte und hungrig war, speiste er sie. Die Geschäftemacher, die den Tempel der Anbetung Gottes missbrauchten für ihre Geschäfte, die trieb er aus dem Tempel raus. Ihr könnt doch nicht das Bethaus Gottes zu einem Kaufhaus machen. Da kannte er keine Gnade. Raus hier! Das ist das Haus meines Vaters. Und auf einmal ist Jesus gar nicht mehr nett, sondern leidenschaftlich. Und er konfrontiert die heuchlerischen Meinungsmacher der religiösen Elite, die tolle Konzepte haben, die fromm daherkommen, aber in ihrem Herzen gleichgültig, lieblos und tot sind. Und stellt sie bloß und ruft sie zur Umkehr auf. Er gab dann sein Leben, damit wir zum Leben finden. Und jetzt sagt dieser Mann Paulus, dass wir, die wir dann Jesus kennen, als den, der unser Leben errettet und erneuert, dass wir Christus ähnlich werden sollen, dass er abfärben soll auf unser Leben. Und dann wäre die Konsequenz natürlich, dass wir dann auch bitten, Herr, wenn ich dir ähnlich werden soll, dann lass mich ein Mensch sein, der auch so leidenschaftlich ist wie du, der nicht durch die Gegend geht, um sich bedienen zu lassen, sondern der dienen möchte, der nicht durch diese Welt geht, um den Beifall der anderen zu ernten, sondern der andere ermutigen und freisetzen möchte. Mach aus mir diesen leidenschaftlichen Christusmenschen. Ein zweiter Gedanke. Christlich motivierte Leidenschaft hat eine einzigartige Quelle, nämlich den Heiligen Geist. Und der stellt sich als Feuer vor. Könnt ihr das Bild da erkennen? Dieses Herz, das im Feuer brennt, das fasziniert mich. Das steht für einen leidenschaftlichen Christen, dessen Herz glüht und nicht tot ist, nicht kalt ist, sondern glüht für die Sache Gottes. Und das ist ganz wesentlich das Werk des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Der Heilige Geist ist dieser Schmelztiegel, er ist das Feuer und kann aus toten Herzen glühende, lebendige Herzen machen. Nochmal unser Text, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer stärker in euch werden. Oder seid brennend im Geist, nicht abgekühlt, nicht nüchtern, nicht besserwisserisch, nicht über den Heiligen Geist verfügend, sondern seid brennend im Geist, als Menschen, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen. Manche Zeitgenossen meinen ja, dass Leidenschaft etwas mit Temperament zu tun habe. Und dann argumentieren sie, Temperament ist nicht so meine Sache, ich gehöre eher zu den Stillen im Land und reibe mich ein bisschen an den extrovertierten Leuten, die so ihr Herz auf der Zunge tragen, die emotional sind. Das ist nicht meine Nummer. Leidenschaft ist nicht meine Sache. Ich bin eben unterkühlter als alle anderen oder andere. Was für ein Trugschluss. Die Leidenschaft, von der wir hier sprechen, hat weniger mit Gefühl zu tun. Sondern Leidenschaft, von der wir sprechen, ist eine Sache der Kraftquelle in uns und nicht unseres natürlichen Temperaments. Wenn du die Kraftquelle kennst, bist du leidenschaftlich. Und dann kannst du emotional immer noch sehr entspannt wirken. Und total nüchtern sein. Aber in dir brodelt etwas. Einverstanden? Das ist christlich motivierte Leidenschaft. Als wir Christen wurden, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Er ist in uns. Er ist mit uns. Und er ist die Leidenschaft in Person. Die Bibel stellt ihn mit diesem Bild vor, er ist wie ein Feuer. Und Feuer ist in der Bibel immer Bild für zwei Dinge, für Reinigung und für Leidenschaft. Im Feuer reinigt man das Metall. Und im Feuer, das ist Leidenschaft. Und genau das erwarten wir vom Heiligen Geist, dass er, wenn er im Leben eines Menschen sich entfalten kann und nicht gedeckelt wird, dass dann wirklich etwas in Bewegung kommt und Christen zu brennenden Menschen werden. Das Bild des Feuers, das dann ergänzt wird durch das Bild des Windes, der Heilige Geist als Wind, oder das dritte Bild, der Heilige Geist als Dynamis, als Kraft. Das sind unglaubliche Bilder. Mich faszinieren sie, weil sie deutlich machen, dass sich hier etwas bewegt, dass irgendwas in Bewegung kommt. Was kann ein Wind alles anrichten, wenn wir auf dem See das Segel setzen und der Wind das Schiff durchs Wasser flügen lässt, wenn die Windmühlen in Gang kommen und das Korn gemalt wird, ein schönes Bild, das den Menschen im Mittelalter so viel bedeutete. Das ist der Heilige Geist. Wo er wirkt, kommen Dinge in Bewegung. Wo er wirkt, werden Tote zum Leben kommen. Dieses Bild des Totenfeldes, das der Prophet Hesekiel sieht, Hesekiel 37, da gab es eine Zeit, da war das Volk Gottes, Israel, weit weg von Gott. Und im Blick auf ihre Gottesbeziehung wirklich tot. Da war keine Begeisterung, keine Freude über Gott. Er lebte so sein Leben, hatte seine eigenen Leidenschaften. Und aus der Perspektive war das, die Menschen sind wie tot für mich. Und das sieht dann der Prophet, die Knochen da auf dem Feld. Kein Leben mehr. Und dann muss er über diesem Feld proklamieren, der Prophet, komm, Heiliger Geist. Und dann kommt der Geist Gottes und dann geschieht so was ganz Surreales. Die Knochen finden sich, die Knochen werden mit Sehnen und Muskeln überzogen und auf einmal steht da eine Person nach dem anderen auf, wieder zum Leben erweckt. Und am Ende steht da Israel, eine ganze Streitmacht für Gott, die neu begeistert ist, neu auf die Spur gesetzt wurde und die jetzt etwas bewegen wird und in ihre Berufung hineinkommt. Und seit Jahrhunderten ist das das Werk des Heiligen Geistes. Er ist der Geist der Erneuerung. Und wie viele Gemeinden gab es, die am Boden waren, wo nichts mehr lief, wo die Menschen betroffen waren, wo es kalt in ihrem Herzen war, wo sie nur noch religiös unterwegs waren. Ich komme, ja, was macht man denn am Sonntagmorgen? Und außerdem treffe ich deine Mutter oder meinen Freund und es ist doch nett, Gemeinschaft zu haben. Wie viele Gemeinden hat dieser gute Geist Gottes erneuert? Wie viele Kirchen hat er erneuert? Die Reformation als eine große Erneuerungsbewegung des Heiligen Geistes. Am Anfang der Mühlheimer Bewegung, in dem ersten Jahrzehnt, Gottes große Erneuerungsbewegung. Wie viele Gemeinden sind da entstanden? Hey Leute, das ist eure Geschichte. Die Geschichte eurer Kirche, wenn ihr zum Mühlheimer Verband gehört. Also, das ist unser Erbe. Das hat Gott uns ins Stammbuch geschrieben. Er ist der Gott der Erneuerung. Und wo Menschen sich auf ihn einlassen, werden sie neu entflammt. Und das ist eure Zukunft und eure Chance. Neu begeistert werden durch diesen guten Geist Gottes. Und wenn er kommt, setzt er die Menschen in Bewegung. Menschen versöhnen sich. Menschen werden kreativ. Gemeinden, die bewegt sind vom Heiligen Geist, singen neue Lieder, die der Heilige Geist schenkt. Es kommt zu völlig neuen kreativen Ausdrucksformen. Begabte Menschen stellen sich Gott zur Verfügung mit ihren Gaben und Gemeinde wird in einer Vielfalt schön und bunt. Und dann bewegt der Heilige Geist die Menschen, rauszugehen zu denen, die den Vater noch nicht kennen und um sie zu werben. Dass diese Leidenschaft alles andere als bedrohlich ist, das zeigen die Auswirkungen des Heiligen Geistes auf den Charakter eines Menschen. Es kann ja total bedrohlich sein, wie wenn ich mich dem Heiligen Geist übergebe, was macht er dann mit mir, wenn er als Feuer kommt, wenn er als Wind kommt, wenn er die Dinge bewegt. Und ganz viele bauen hier ihre inneren Distanzen auf. Aber was schreibt Paulus? Was ist das Ergebnis neben den Erneuerungseffekten der Bewegung? Was ist das Ergebnis in den Menschen, wenn der Geist Gottes wirkt? Und da beschreibt er in Galater 5, 22 das Ergebnis des Heiligen Geistes in einem Menschen oder mit der Sprache hier die Frucht, das was herauswächst aus solch einem Menschen. Das ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Kraft zum Verzichten. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das bedrohlich oder ist das attraktiv? Willst du das oder willst du das nicht, solch ein Mensch zu werden? Also ich möchte es. Keine Bedrohung für andere, sondern ein Mensch, der so Christus ähnlich geworden ist. Und wenn das das Ergebnis ist, dann ist doch klar, wir haben diesen Geist Gottes nicht zu fürchten, sondern wir begehren ihn. Komm, Heiliger Geist, und gestalte mich um. Aber diese vom Heiligen Geist initiierte Leidenschaft ist nun nicht selbstverständliches Erleben eines Christen. Wir haben ihn jetzt empfangen. Er ist in uns, wenn wir so zum Glauben kommen und jetzt ist alles klar und jetzt übernimmt er das Kommando und es geschieht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das Geheimnis ist, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Aber jetzt sagt Paulus, jetzt seid auch unterwegs mit dem Heiligen Geist. Gebt ihm Raum. Dämpft ihn nicht ab, sondern stellt euch ihm zur Verfügung. Und das nicht nur einmal, sondern permanent. Permanent. So habe ich es erlebt, als ich dann 1979 meinen Dienst in Berlin antrat. Ich war ja schon lange Christ, hatte ein Theologiestudium absolviert, müsste doch jetzt eigentlich der Überflieger sein. Aber dann komme ich eben ganz am Anfang schon an meine Grenzen und spüre deutlich, das, was ich im Kopf habe, heißt noch nicht, dass ich das im Herzen habe und dass es so lebendig ist, dass es wirklich gute Nahrung für die Menschen ist, wenn ich predige. Was nützt es mir, wenn ich da Theologie von der Kanzel weitergebe und die Menschen nicht berührt werden und Gemeinde nicht in Bewegung kommt? Und ich kam in eine echte Krise und wusste genau, wenn nicht jetzt was geschieht, dann will ich nicht länger, dann kann ich nicht länger Pastor sein. Das war im zweiten oder dritten Jahr meines Pastorats und dann fing ich an zu rufen, komm Heiliger Geist und verändere mich und bewege etwas. Das wusste ich, es kann nur durch ihn kommen. Dann habe ich viel gebetet und nach ihm gefragt. Und dann kommt diese Stunde in meinem Studierzimmer. Da kommt der Heilige Geist und ich werde so überwältigt von seiner Gegenwart. So viel Freude bricht sich Bahn, so viel Ermutigung und neue Hoffnung. Er beschenkt mich mit seiner Gabe der Sprachenrede. Das bereichert mein Gebetsleben. Ich gehe damit zu meiner Frau und erzähle von ihr. Sie bekommt solche großen Ohren und fängt an auch zu beten. Und 14 Tage später macht sie auch solch eine tiefe Erfahrung. Und dann fangen wir an, davon zu reden in der Gemeinde und Appetit zu machen, dass der Heilige Geist nicht nur eine theologische Floskel ist oder Teil unserer theologischen Dogmatik ist, sondern dass er die Lebensquelle ist, die wir anzapfen dürfen. Und das hat andere wieder angesteckt und sie haben gefragt und sich geöffnet und haben ähnliche Erfahrungen wie wir gemacht. Und das hat die Gemeinde erneuert, ihm die Ehre dafür. Lernerfahrung, dieses Brennen im Heiligen Geist muss immer wieder neu erbeten werden. Es kann nicht konserviert werden. Es kann dann auch nicht gemacht werden. Sondern was unsere Verantwortung ist, die Barrieren in uns abzubauen und ihn einzuladen. Komm, Geist Gottes. Und erneuere mich. Und das sollen wir beharrlich tun. Seid beharrlich im Gebet, sagt Paulus. Wir beziehen das dann immer auf die vielen Gebetsanliegen, die wir so haben. Aber vorher hat er gesagt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn und seid beharrlich im Gebet. Also das Gebet verbindet sich auch mit diesem brennend im Geist sein und mit diesem Dienen. Wenn ich das möchte, muss ich im Gebet beharrlich sein. Und ich selbst bin gerade wieder so in einer Phase, seit Wochen bete ich. Herr, alle meine Erfahrungen der Vergangenheit sind nett, ich preise dich dafür. Aber ich brauche eine neue Heimsuchung. Ich brauche dich neu. Da ist so viel wieder Routine geworden. Ich lebe an so vielen Stellen wieder aus meinen Begabungen. Und wenn man seine Begabungen, die Gott uns gegeben hat, gut einsetzt, kann man eine Menge tun und Menschen beeindrucken. Aber will ich das viel tun und Menschen beeindrucken? Ich möchte, dass die Dinge sich bewegen und das Leben kreiert wird. Das Leben und das, was ich einbringe, da ist doch viel zu kostbar, als dass ich es billig mache, indem ich nur als Mensch unterwegs bin. Ich möchte geisterfüllt unterwegs sein. Darum mein Gebet, komm, Heiliger Geist, und entzünde mich neu. In Epheser 5, Vers 17 sagt Paulus, dass es darum geht, beständig erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, und spricht dann von einem Lebensstil der Anbetung, des Gebetes. Genau das ist der Weg, um so unterwegs zu sein. Aber ich muss euch noch eine dritte Konsequenz zumuten. Ich danke euch, dass ihr mir heute viel Zeit zum Predigen eingeräumt habt. Normalerweise wäre das jetzt sträflich, müsste ich Schluss machen. Aber ihr erlaubt mir noch einen Gedanken. Christlich motivierte Leidenschaft ist dann auch bereit zu folgenschweren Konsequenzen. Nämlich zu einem Ja zum Herrsein Jesu in unserem Alltag. Paulus sagt in unserem Text, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und das klingt erst einmal relativ harmlos. Wenn man ein bisschen den griechischen Text anschaut, to kyriou douleontes, für die Griechen unter uns, dann wird die Sache schon brisanter. Kyrios ist der Herr, das ist im Griechischen die letzte Instanz. Wir haben eine letzte Instanz über uns, den absoluten Herrn, der wirklich sagt, wo es lang geht und der alle Autorität hat und alles Recht hat, zu sagen, wo es lang geht. Wir alle folgen irgendwelchen Herren, Vorgesetzte im Beruf, vielleicht die Ehefrau. Könnt ihr auch mal lachen? Oder die Hobbys, die ich habe, die zu meinem Herrn geworden sind, den ich anbete, an den ich mich versklavt habe. Viele Herren bestimmen hier über unser Leben. Und Paulus ringt darum, dass einer der Herr ist. Jesus Christus. Die letzte Instanz im Universum. Das ist ein Paukenschlag. Wir haben einen Herrn über uns. Und das heißt für uns selbst in dieser griechischen Begrifflichkeit, wenn er der Herr ist, bin ich der Sklave. Und das steckt in diesem griechischen Begriff des Dienens, da steckt dieser Begriff Douleoi drin, Knechte, Sklaven. Und das sind Menschen, die ihre Rechte abgetreten haben. Wir sagen so gerne, Jesus hat uns teuer erkauft. Aus einem alten Leben ohne Gott, aus dem Leben der Sünde, der Verzweiflung, der Ich-Verkrümmung. Er hat uns teuer erkauft. Ja, wenn er uns erkauft hat, wem gehöre ich dann? Nicht mehr mir, sondern ihm. Und das ist ein Hammer. Das ist wirklich die ganz, ganz große Herausforderung. Ich bin davon überzeugt, dass das das große Thema des Paulus ist. Man fragt ja immer, was ist so das Hauptthema des Paulus, wenn man seine Briefe anschaut. Und viele kommen zu dem Ergebnis, dass die Rechtfertigungstheologie sein Zentrum, das Zentrum seiner Theologie ist. Ich würde sagen, das Zentrum seiner Theologie ist die Proklamation der Herrschaft Jesu Christi. Ganz am Anfang des Römerbriefes, aus dem wir ja unseren Vers genommen haben, steht Paulus, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes über seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Kyrios, unseren Herrn. Was für ein Statement im ersten Satz dieses Briefes. Diese Gemeinde wurde jeden Tag in der Öffentlichkeit daran erinnert, in Rom, dass es da einen Herrn über ihr Leben gab. Und das war der römische Kaiser. Auf dem Weg zur Gemeinde gingen die Gemeindeglieder an jeder Straßenecke an einer Statue vorbei, wo der römische Kaiser sichtbar wurde. Und wenn man dabei vorbeiging, dann verbeugte man sich vor dem Kaiser, denn er war der Kyrios. Und die Philosophie dieses Kaisers hieß, ihr könnt denken, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist mir egal, an welchen Gott ihr glaubt und wie ihr Gottesdienst feiert. Aber eins ist klar, ich bin der Herr. Und jetzt kommen die Christen, stellt euch das mal vor, versucht euch mal da hineinzudenken. Sie sitzen in ihrer Hausversammlung, sie sind durch die Straßen Roms gegangen. Wenn sie an der Statue vorbeigekommen sind, ich weiß nicht, ob sie sich verbeugt haben, ob sie nur geblinzelt haben, ob sie nur was angedeutet haben oder ob sie genau diese Statue vermieden haben, ich weiß es nicht. Jetzt sitzen sie da im Gottesdienst. Der Gemeindeleiter tritt nach vorne und sagt, liebe Gemeinde, ich habe einen Brief bekommen von unserem lieben Bruder Paulus. Ihr habt schon mal von ihm gehört. Ich möchte ihn euch vorlesen. Und dann entrollt er diese Papyrusrolle und fängt an zu lesen, Christus ist unser Kyrios. Und die fröhliche Erwartung der Gemeinde bekommt so einen richtigen Dämpfer, denn jeder weiß, das hat Konsequenzen. Wenn er der Kyrios ist, Jesus, dann wird es der Kaiser nicht mehr sein. Dann habe ich einen anderen Herrn, dem ich dienen muss. Und die Gemeinde weiß, wir müssen uns jetzt entscheiden, wenn wir dieses Haus verlassen, welchem Herrn wollen wir folgen? Wem geben wir die Referenz? Wen beten wir an? Wer darf über unser Leben bestimmen? Die Herren dieser Welt oder Jesus? Das ist die Frage, die sich uns immer wieder stellt, bis heute. Christsein ist nicht nur das Einsammeln all dieser Segnungen, sondern auch die Bereitschaft, Jesus Herr sein zu lassen. Und zwar diesen Jesus, der sein Leben für uns gab, der voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Geduld ist, dessen Herr sein wir nicht fürchten müssen, sondern es kann uns nichts Besseres geschehen, als unter seiner Herrschaft zu leben. Die 10 Gebote, die er uns gegeben hat, sind keine Gebote, die uns einengen, sondern sind dieser Lebensraum, den er uns absteckt, in dem wir sicher sind, in dem Leben gelingen kann. Alles, was er von uns möchte, dient dazu, dass Leben generiert wird. Also dieser Herr ist nicht bedrohlich. Die Süchte, denen wir dienen, sind bedrohlich. Der Arbeitgeber kann bedrohlich sein. Ein Kaiser kann bedrohlich sein. Aber nicht Jesus. Am Ende ist also christliche Nachfolge immer eine Entscheidung. Will ich dich, Heiliger Geist? Und will ich dich, Jesus? Das ist eine Entscheidung vielleicht gegen meine persönlichen Bedürfnisse, gegen den bequemeren Weg angesichts von Herausforderungen, gegen Bitterkeit und Rückzug angesichts von Enttäuschungen und Verletzungen durch Menschen und eine Entscheidung für meinen König Jesus. Es ist schon einige Jahre her, ich sitze im Gottesdienst. Die Gemeinde betet Gott an. Ich habe keine Verantwortung in diesem Gottesdienst. Das Lobpreisteam tut sein Bestes. Aber ich kann die Freude in der Anbetung nicht teilen. Ich bin kalt, unberührt, frustriert, verletzt. Man hatte mir echt wehgetan. Und das waren tiefe Schmerzen. Und ich konnte es so schnell nicht verkraften. Und setze im Gottesdienst und alles ist tot um mich herum. Um mich herum stehen sie mit erhobenen Händen, klatschen, freuen sich. und sitze da und denke, was willst du eigentlich hier? Bist ja nur mitgekommen, weil eine Frau hierher wollte. Und dann stimmt das Lobpreisteam einen Chorus an von Albert Frey, der mich an Christus erinnerte, dem ich bis dahin als Pastor gedient hatte, der sein Leben für mich gegeben hatte, der mein König war. Und dann konnte ich nicht anders, ich musste aufstehen und in den Gesang einstimmen. Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre ist unser Ziel. Nichts bedeutet uns jemals so viel. Alle Ehre, König Jesus. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen. Der allein wahre König bist du. Diese Worte haben mich an meinen König erinnert, an meinen Dienst. Und dann war die Frage, war es das jetzt? Gibst du dich deinen Gefühlen, deinen Enttäuschungen, deiner Bitterkeit hin? Und dann war es klar, ich bin doch nicht für Menschen unterwegs. Ich bin für Jesus unterwegs. Und ich stehe auf für ihn. Und dann stand ich auf, die Tränen liefen mir über die Backen. Das war mir völlig egal, was meine Umgebung da dachte. Der Pastor steht hier und der heult. Ich hatte meine Begegnung mit Jesus. Und dann kommt seine Salbung wieder zurück. Und seine Freude und die Kraft vergeben zu können und die Begeisterung weiter für ihn unterwegs zu sein, um sein Reich zu bauen. Es kostet eine Entscheidung. Gestern haben einige Entscheidungen getroffen und ihre Verletzungen losgelassen und ans Kreuz gehängt. Ich bin so dankbar für euch. Es ist auch ein Gehorsamsschritt Jesus gegenüber. Es ist die einzige logische Konsequenz, wenn wir Nachfolger Jesu sind. Aber ich stelle mir vor, wenn ich so etwas predige, dass in der Gemeinde, die so etwas hört, sehr unterschiedliche Menschen sitzen. Und ich stelle mir vor, dass vielleicht auch unter euch einige jetzt sitzen, die überhaupt nicht verstehen, worum es hier geht, wenn ich von Leidenschaft für Jesus spreche. Vielleicht seid ihr irgendwie christlich sozialisiert worden. Das heißt, ihr seid mit Christen in Kontakt gekommen, schon als Kinder hier mitgebracht worden. Man wächst dann in sowas hinein. Aber du bist nie wirklich an den Punkt gekommen, wo du vor Jesus kapituliert hast und gespürt hast, es geht um mein Leben. Ich brauche wirklich Jesus. Dass er mir vergibt, dass er mich zum Vater mitnimmt. Und du hast nie verstanden, dass es da einen guten Heiligen Geist gibt, der in dein Leben kommt und dich leiten möchte. Solch ein Leben in der Gemeinde stelle ich mir unglaublich stressig vor und nicht wirklich erfüllend. Vielleicht sind andere hier, die bei diesem Thema innerlich aufbegehren und sich das so gerne vom Leib halten möchten, nach dem Motto nur nicht übertreiben. Ich möchte noch mal was vom Leben haben. Da sind noch so viele Dinge zu erleben. Und wenn ich mich jetzt auf Jesus so einlasse, dann bedeutet das ja vielleicht Einschnitte in meinem Leben. In einem Alpha-Kurs sprach ich mit einem Richter, der so hungerte nach dem Glauben und eigentlich bereit war, Jesus zu finden. Und dann sprach ich über die Konsequenzen der Nachfolge und dann meinte er am Ende zu mir, diesen Preis kann ich nicht zahlen. Und er ist weggegangen. Und dann sind vielleicht andere unter uns, die wissen, was Leidenschaft für Jesus ist, aber die ist auf der Strecke geblieben. Wie bei mir, als ich da im Gottesdienst saß. Durch die ganze christliche Routine, die sich eingestellt hat, oft werden wir dann zu Funktionären. Wir funktionieren als Mitarbeiter, haben nicht mehr die Zeit für unseren Herrn. Und dann brennen wir aus. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass andere uns wehtun, wichtige Mitarbeiter, ja, dann steigen wir aus. Auf all diese geschilderten Ausgangssituationen gibt es nur eine Antwort. Ich möchte euch so einladen, zu beten, komm, Heiliger Geist. Komm und mach mir so Jesus groß, dass ich wirklich heimfinde zum Vater. Und in meinem Hungern, in meinen inneren Kämpfen, in meiner Sehnsucht nach einem Sinn in meinem Leben endlich ankomme. Oder Heiliger Geist, du siehst die Herausforderungen meines Lebens und wie ich Angst habe, mit dir irgendwie so auf die Straße des Verzichtes gehen zu müssen. Überwinde das. Schenk mir Vertrauen darin, dass dein Leben so viel mehr wert ist als alles, was mir diese Welt bieten kann. Und ich möchte euch nochmal einladen, gestern war es ja schon ein bisschen Thema, wenn ihr müde und ausgebrannt seid, betet doch neu, komm, Heiliger Geist, und erneuere mich. Ich kann nicht leben von vergangenen Erfahrungen, ich brauche dich neu. Das ist meine Einladung und ich würde euch einfach einladen, dass wir einen Augenblick stille werden. Ihr bleibt an eurem Platz und wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, diesen guten Geist Gottes einzuladen und wenn ihr ihn einladet, betet, ladet ihr gleichzeitig Jesus ein und den Vater ein, denn die drei kommen immer nur im Doppelpack. Wir werden sie nicht los, wir können sie nicht aufspalten, sie kommen immer als der dreieine Gott. Aber wenn ihr den Heiligen Geist einladet, oder in der Stille jetzt, dann erwarte ich, dass er euch dient. Mein Vorschlag, macht einfach, wenn ihr das möchtet, die Hände so auf, so als Empfangshaltung. Nicht so, ich halte meine Dinge fest. Nicht so, ich balle die Faust, weil ich noch ärgerlich bin, sondern ich lasse los. Ich habe geöffnete Hände, die gefüllt werden sollen. Mit der Liebe und Kraft des Heiligen Geistes. Ich lade dann den Heiligen Geist ein. Ganz einfachen Worten. Es wird nichts manipuliert. Es wird keine schöne, sanfte Musik eingespielt. Braucht der Heilige Geist alles nichts. Und ich lade ihn ein, dass er zu euch kommt und gemäß eures Glaubens euch dient. Und vielleicht fängt irgendwo was ganz Kleines an. Und das nehmt dann mit und geht damit nach Hause und sagt, Herr, ich bleibe dran. Ich will mehr von dir. Heiliger Geist, lieber Vater, Jesus, danke für diesen neuen Tag und für das neue Kapitel, das wir aufschlagen dürfen. Und ich danke dir, dass ich dieses neue Kapitel mit dieser großen Einladung an dich verbinden darf. Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist. Komm du zur Christusgemeinde hier in dieser Stadt. Komm hierher und wirke du hier in dieser Gemeinde. Komm, offenbare deine Herrlichkeit. Komm, Heiliger Geist. Geist Gottes, bewege dich unter uns. Komm zu denen, die dich noch gar nicht so persönlich kennen. Wirb um ihr Herz. Mach ihnen Jesus groß. Lass sie loslassen können von aller Ich-Behauptung. Komm, Heiliger Geist, zu denen, die Angst haben vor dir. die irgendwelche Schreckensnachrichten gehört haben, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Lass die Sehnsucht nach dir größer werden als die Furcht vor dir. Komm, Heiliger Geist. Und komm zu denen, die ausgebrannt sind, die nur funktionieren. Lass sie wieder aufstehen als Söhne und Töchter des Vaters, in denen ein Feuer brennt, ein Feuer der Dankbarkeit, ein Feuer der Liebe, ein Feuer der Leidenschaft. Überwinde du die Bitterkeit, auch die Bitterkeit über viel ältere Verletzungen in der Familie, am Arbeitsplatz, in Schule, in anderen Gemeinden. Komm zu denen, die ein verhärtetes Herz haben, die nicht mehr vertrauen können. Komm zu denen, die nicht mehr weinen können. Komm zu denen, die nichts zu lachen haben. Danke für deine Gegenwart. Und komm zu denen, die hier mit Schmerzen sitzen. Wenn du magst, leg deine Hand auf deine schmerzende Körperstelle. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, der du auch die Energien mitbringst, die unserem Körper gut tun, lagere dich um die kranken Organe und durchdringe sie mit deiner Lebensenergie, mit deiner Heilungskraft. Stell körperlich wieder her. Und Geist Gottes, ich möchte dich für die unter uns bitten, die in Ehe leben und die sich nur noch wenig zu sagen haben. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, einander neu zuzuwenden, einander neu zuzuhören, einander zu vergeben. Heiliger Geist, ich möchte ganz kindlich sein. Ich bitte dich heute Morgen um neue Schmetterlinge für alle Ehepaare. Eine neue Liebe, eine erotische Liebe, eine erfüllende Liebe, die ganzheitlich gelebt werden kann. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Glauben wirkst in den Ehen und Familien, dass Ehe und Familie gesund werden kann. Und danke, Geist Gottes, dass du nicht nur hier wirkst, sondern dass du jetzt auch mit meinen Schwestern und Brüdern gehst. Du bist nicht an die heiligen Räume gebunden, sondern bist einfach da mit, wo wir sind. Und lass jetzt uns alle lernen, ständig das Gespräch mit dir zu suchen und in dieser ständigen Einladung zu leben. Komm, Heiliger Geist, ich will mit dir unterwegs sein. Das alles bete ich im Namen Jesu. Amen. Gottes Segen mit euch. Ich glaube, es gibt noch ein Schlusslied.